Die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen und auch die Liebe Gottes gehe uns neu auf. Als Predigtwort am ersten Christtag hören wir aus dem Propheten Micha im 5. Kapitel die Verheißung des Kommens des Messias. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indessen aber lässt er sein Volk plagen, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest aller Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Im Evangelium hörten wir den letzten Vers des Weihnachtsevangeliums neu. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Menschen, die ein Zeichen Gottes empfangen haben, eine Prophetie, ein Bild, eine Ermutigung, etwas, was sie direkt angesprochen hat, gehen verändert ihren Weg weiter. Zu den Hirten war gesagt worden von den Engeln, das habt zum Zeichen, Doppelpunkt. Eigentlich ist das ja ein bisschen lächerlich, ein ganzer Engelchor, ja, die Menge der himmlischen Heerscharen und dann eine Botschaft, habt zum Zeichen ein Kind in Windeln gewickelt. Teteretä, ein Kind. Gerade in unserer Zeit, wo ja Kinder von manchen nur als Plage angesehen werden und wo es junge Eltern gibt, die erst mal rechnen, wie viel kostet mich das? Ein Kind. Und trotzdem, die Hirten priesen und lobten Gott. Warum? Es heißt dann weiter, weil sie es so gefunden hatten, wie ihnen das Zeichen angekündigt war. Und weil zu ihnen gesagt war durch die Boten, dieses Kind ist der Messias. Durch den geschieht Heil. Und die haben das geglaubt. Warum haben sie es geglaubt? Weil sie so bescheuert waren als Hirten? Nein, weil es zu ihnen gesagt war und weil sie das Zeichen angekündigt bekamen, weil es mit ihrem Leben zu tun hat. Es setzte sie ja auch in Bewegung. Sie sind nicht bei den Herden geblieben und haben gesagt, naja, wir haben schon viel gehört und wenn China einen Sack Reis umfällt, was interessiert mich das? Oder wenn ein Kind geboren wird, werden so viele Kinder geboren. Hirten haben ja auch Lebenserfahrung. Nein, diese Botschaft, dieses prophetische Wort ist sehr mächtig in ihr Leben hereingetragen. Man könnte es natürlich auch umgekehrt sagen, na gut, wenn mir ein Engel erscheinen würde, dann würde das auch mein Leben etwas verändern, aber passiert ja leider nicht. So könnte man auch argumentieren. Die Frage ist, welche Zeichen haben wir denn wahrgenommen von Gott? Welche Bilder, welche prophetischen Worte sprechen uns an? Gerade dieses Wort, was ich las, wird ja einmal im Jahr vorgelesen, nämlich zu den Christvespern. Es ist nicht so ganz doll aufdringlich, aber wir haben in diesem Jahr neu entdeckt, dass Bethlehem und der Fürst, der da geboren werden soll, der König für Israel, eine Bedeutung hat über die Grenzen dieses Territoriums hinaus. Wir haben es ja in der Phoebe jetzt stehen, auch dieses Wort, wo es dann heißt, er wird der Friede sein. Er wird der sein, der über dieses Territorium hinaus, Bethlehem, Ephrata, ob es nun Berge Judas oder Palästina heißt, darüber entstehen ja Kriege sogar, aber über dieses Territorium hinaus wird er auftreten, dieses Kind, dieser Fürst, dieser König, dieser Hirtenkönig und weiden in der Kraft des Herrn und der Macht des Namens des Herrn. Und er wird herrlich werden, soweit die Welt ist. Das ist bei prophetischen Worten immer das Besondere. Sie sprechen in die Situation hinein. Sie sagen etwas für die Menschen, zu denen sie gesagt sind, die Hirten, König David oder wen man immer haben, nehmen möchte aus der biblischen Geschichte. Und sie erfüllen sich dann auch in deren Leben. Aber sie haben immer eine Dimension der Weite, eine Dimension in die Geschichte hinein, in die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen hinein. Und so haben wir gerade in diesem Jahr neu entdeckt, dass dieses Kind ein König ist, der weiden soll. Das Bild des Hirten kommt uns ganz neu nahe, weil es eben in der orientalischen Welt für den König, für den Machthaber, für den gedacht ist als Folie, als Bild, der Verantwortung trägt, der für Gerechtigkeit sorgen soll, der für Schutz sorgen soll, das Bild des Hirten. Und der größte König Israels, neben seinem Sohn Salomo, eben David, war ein Hirte. Er ist von den Schafhirten weg berufen worden. Und es hat 40 Jahre gedauert, bis er in die Machtfülle eines Königs eingesetzt war. Und er hat in diesen 40 Jahren gelernt, was es bedeutet, auf Gott zu vertrauen. Er hat sich nicht selber geholfen. Es gibt ja diese wunderbaren Geschichten, dass er nicht seinen Widersacher Saul ermordete, als er ihm in die Hand gegeben war, dass er immer wieder gewartet hat, was Gott tut, bis Gott ihm in die Machtfülle eines Königs hineingegeben hat. Und seine letzten Worte waren ja dann, die sind im 2. Samuel aufgeschrieben, der, der in der Furcht Gottes herrscht, weidet, entscheidet, der ist wie die Morgensonne. Und der, der in der Furcht Gottes seine Entscheidungen trifft, der ist wie die Saat, die nach dem Regen durch die Erde bricht. Der ist wie das neue Leben, das Gott schenkt. Gott sorgt für sein Wohlgefallen, Gott sorgt für sein Heil und segnet seine Entscheidungen. Es gibt ja, zunächst fällt auf, dass es sehr viele prophetische Bilder gibt. In unmittelbarer Nähe unseres Textes steht ja ein Bild, das uns aus den 80er Jahren, die es miterlebt haben, noch sehr bewusst ist. Da heißt es nämlich, es werden, wenn dieser König dann zur vollen Entfaltung kommt, wird der Berg des Herrn höher sein als alle anderen Berge. Und die Völker werden sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Hause des Gottes Jakobs und seine Weise zu regieren lernen und in seinen Pfaden unser Leben führen, denn wir sehen, dass das Segen bringt. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Sicheln zu Winzermessern und es wird Friede sein. Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schwerter zu Pflugscharen, das ist ein Bild, das ja in den 80er Jahren manche Jugendliche zunächst als Buchaufdruck in ihren Büchern hatten, dann auf ihren Parka genäht haben und sozusagen dieses prophetische Bild benutzt haben, soll man sagen, herausgenommen haben aus dem Zusammenhang. Es war nun mal so, es hat sie sehr angesprochen. Das war ja in der Zeit der Hochrüstung. Es war in der Zeit der Friedenssehnsucht und der Freiheitssehnsucht. Und dieses Bild hat viele angesprochen. Hunderte. Ich glaube, ich habe neulich mal gelesen in dem Buch von Joachim Gauck, dieser Aufnäher ist wohl mit einer Auflage von 1000 Stück gedruckt worden. So in einer geheimen Druckerei oder in einer Nebendruckerei. Nee, sogar staatlich, in einer staatlichen Druckerei. Irgendjemand hatte die Genehmigung erschlichen oder erwirkt. Und keiner hat geahnt, was dieses prophetische Bild für eine Sprengkraft hatte. Gerade unter der Jugend, wie sie das angesprochen hat, das wäre schön, wenn dieses sinnlose Wettrüsten, SS-20, Pershing, das hat uns damals alle sehr bewegt. Mitten in Europa waren die alle aufgestellt und dann Schwerter zu Pflugscharen. Das ist die Vision. Und dann haben wirklich viele Jugendliche wegen dieses Bildes auch viel auf sich genommen. Sie sind von der Schule verwiesen worden, sie sind bedroht worden, manche verhaftet worden. Und es hat sie sehr, sehr viel gekostet, sehr viel geschmerzt, dass diese Bilder abgerissen wurden. Sie sollten nicht sein. Das war nicht die Art und Weise, wie die damaligen Machthaber Frieden sich vorstellten oder Frieden schaffen wollten. Sie wollten es auf andere Weise tun. Das ist längst Geschichte. Und wir hören natürlich auch mit großer Freude, dass jetzt der START-Vertrag in Amerika ratifiziert wurde, was eine Reduzierung der Atomwaffen wahrscheinlich, hoffentlich zur Folge haben wird. Aber wir wissen auch, dass das immer noch 1500 Sprengköpfe und 800 Trägermittel auf jeder Seite bleiben, noch nicht mal von den Mächten gesprochen, die auch über Atomwaffen verfügen. Also es ist auch nicht, prophetische Bilder sind nicht dazu da, menschliche Bemühungen um Frieden mies zu machen. Es wäre unerlaubt zu sagen, die ganze Sache mit den Schwertern zu Flugscharen hättet ihr vergessen können, wenn ihr den Zusammenhang des Textes gelesen hättet. Da steht nämlich eindeutig, wenn der Friedenskönig von Jerusalem aus sein Reich ausbricht, ausbreitet, wenn die Völker sagen, komm, lasst uns dorthin gehen, von dort ist Heil. Wenn sie es sehen, wenn sie das Zeichen Gottes sehen, dann wird dieser Frieden, nicht vorher. Und man könnte dann sagen, nee, vorher macht es auch keinen Sinn, sich um Frieden zu bemühen. Vorher machen wir das alles mit. So ist mit prophetischen Bildern nicht umzugehen, denn sie sprechen ja immer die jeweilige Generation an, die sie erfährt, die sie liest, die eine Seite in ihnen anrührt. Und ich denke, es ist nicht an uns zu entscheiden, das gilt und das gilt nicht, sondern hier bedarf es eben der Wirkung von Gottes Geist. Natürlich sind prophetische Bilder niemals zwanghaft, dass man sagt, du musst das glauben. Wenn du das nicht glaubst, bist du nicht richtig oder so. Sie sind Hilfen auf dem Weg. Umso mehr schätzen wir, dass wir das prophetische Wort haben, schreibt Petrus in seinem Brief, weil wir leben an einem dunklen Ort, in einer verwirrten Zeit, wo man ohnehin mit der Entscheidung, mit der Richtungswahl Schwierigkeiten hat. Deswegen sind solche Zeichen von Gott wunderbar als Hilfe gedacht. Und dass Bethlehem der Ort ist, das ist nun bekannt geworden, weit bekannt geworden. Natürlich ist die Frage jetzt, wie wird das alles gehen? Wird es wirklich so sein? Ist der Weg zum Frieden und ist unser persönlicher Weg auch, kann man sich darauf verlassen? Kann man sich auf Zeichen verlassen, ist ja die Frage. Das hängt davon ab, wie man sie deutet. Für manche, die sehen gar nichts. Da sagt man, guck mal da. Ja, ich sehe da nichts. Und ein anderer sagt, oh, macht mich das froh. Halleluja, ist das schön. Zeichen sind immer mehrdeutig. Sie drängen sich nicht auf. Dieses habt zum Zeichen, sagten die Engel. Und sie fanden es dann. Und was sie gehört und gesehen hatten, beides, Zeichen sprechen unsere Sinne an. Sie treten sozusagen in unsere Realität hinein, in unsere Welt hinein und verändern uns, machen uns froh, machen uns gewiss. Ich denke, aber Zeichen sind eben auch mehrdeutig. Es wäre sehr interessant, und vielleicht können wir morgen das ein bisschen machen, was für Zeichen haben Sie im letzten Jahr von Gott empfangen? Was für Bilder haben Sie angesprochen? Wir arbeiten ja hier auch mit Zeichen. Die Rose in der Krippe soll ein Zeichen sein. Wofür wohl? Das wird unterschiedlich empfinden. Manche sagen, ach na, die ist noch nicht verwelkt, aber bald wird sie. Andere sagen, Mensch, das ist ja ein Zeichen der Liebe. Also Zeichen sind immer mehrdeutig. Aber sie sind von Gott die Möglichkeiten, die uns berühren können, die uns nahe kommen. Mir zum Beispiel war es ein Zeichen in diesem vergehenden Jahr, in einer sehr schweren Stunde, als mein Vater die letzten Atemzüge tat und mir es richtig körperlich wehtat im Herzen, weil es nicht weiterging. Da sagte mein Neffe zu mir, schau mal an die Uhr. Da sage ich, na und, was soll das jetzt? Es ist 3:05 und schau mal aufs Datum. Es ist der 4.05. Deine Mutter hat immer Wert gelegt, dass pünktlich 3 Kaffee getrunken wird zu ihrem Geburtstag. Heute ist der Geburtstag deiner Mutter und jetzt ist es 3:05. Und soeben ist dein Vater von dieser Welt gegangen. Kann man drüber lachen? Ich würde das jetzt auch nicht in die Zeitung schreiben, dass das nun ein tolles Zeichen war. Aber ich werde das nie vergessen, dass seine letzten Atemzüge zu diesem Moment waren. Und ich deute das als ein freundliches Zeichen Gottes, denn wie oft habe ich in den letzten 7 Jahren vor meinem Küchenfenster gestanden und gebetet, Vater im Himmel, mach es doch gnädig mit meinem Vater. Vater im Himmel, mach es doch gnädig mit meiner Schwiegermutter. Beide waren hoch in den 90ern und es war abzusehen, dass der Abschied irgendwann kommt. Und ich habe nicht beten können, mach es bald, das wäre vermessen und unverschämt gewesen, sondern mach es gnädig. Und dann ist es so geschehen und ich habe Zeichen seiner Hand wahrgenommen in diesem Geschehen. Ob Sie damit was anfangen können, ist mir jetzt mal nicht so wichtig. Ich sage es nur, für mich war es ein Zeichen. Ich könnte dasselbe auch von meiner Schwiegermutter erzählen, aber wir wollen nicht ins Plaudern kommen. Ich sehe, Sie frieren. Aber ich nicht. Nein, wir müssen Schluss machen. Ich will aber noch zwei Zeichen nennen, die nicht persönlicher Art sind, sondern die jetzt aus der Bibel kommen, die auch in diesem Zusammenhang stehen. Da heißt es folgende Zeichen. Im Zusammenhang von Micha 4 sagt er, Jerusalem, öde Trümmer, die Berge Judas, verlassene Städte, Völker ringsum zum Raub und Spott geworden, verödet, zertrümmert, leer. Schlimmes Zeichen. Hat sich erfüllt. Viele, viele Jahre sah es dort so aus. Und dann daneben, einige Verse später, Gott sagt, ich lasse Menschen und Vieh auf euch wieder zahlreich werden. Sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Ich will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und dann bei Hesekiel heißt es, ich will euch aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen, will euch reinigen. Aber mehr noch, ich will euch einen neuen Geist geben, ein neues Herz. Ich will euch das steinerne Herz wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Und dem schließen sich dann an die Totenfeldvision, die ist sehr interessant zu lesen, Hesekiel 37 und dann noch Hesekiel 38. Da heißt es nochmal bestätigend, siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen, will ein einziges Volk aus ihnen machen, im Lande auf den Bergen Israels. Und sie sollen einmal allesamt einen König haben. Nach dem Herzen meines Knechts David soll ihr König sein. Er ist der einzige Hirte für sie alle, dass sie wandeln in meinen Rechten, meine Gebote lieben, im Land wohnen für immer. Ein Bund des Friedens schließe ich mit ihnen und ich werde unter ihnen wohnen, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Viele Bilder, prophetische Bilder finden wir vor allen Dingen auch bei Hesekiel. Und ich wiederhole, es sind Bilder, die gesprochen wurden und Zusagen, Verheißungen zu den damaligen Verhältnissen. Aber sie haben eine Dimension bis heute. Nur darf man sie natürlich nicht für die Rechtfertigung von politischen, militärischen oder sogar andere Völker unterdrückenden Maßnahmen nehmen. Sie sind Bilder, die zur Hilfe gedacht sind, für das Volk Gottes, auch für Israel. Und die Frage, wie weit wir ihnen vertrauen und wie weit wir damit rechnen, dass Gott das erfüllt, die entscheidet jeder erst einmal für sich selbst. Und wichtig ist, dass die Gemeinde Gottes sich auch über diese Bilder unterhält, sich austauscht. Was sagt dir das? Was siehst du darin? Wie geht es dir damit? Geht es dir damit wie den Hirten, dass du Gott loben und preisen kannst über sein Führen und Regieren? Oder geht es dir mehr wie jemand, der sagt, tut mir leid, ich kann da nichts erkennen? Im Gegenteil, für mich ist das eigentlich schrecklich. Genau diese Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit haben eben Zeichen. Und es gehört zum verborgenen Regieren Gottes, dass er eben solche prophetischen Worte und Zeichen gibt, um uns zu ermutigen und nicht uns führt, wie auch im prophetischen Bild, wie Rosse und Maultiere, denen man etwas ins Maul und auf die empfindliche Zunge legt und sie damit herumreißt. Gott leistet es sich, dass er uns selbst entscheiden lässt, uns aber solche Bilder anbietet, Bilder der Hoffnung. Und ich komme zurück zu dem Hauptbild, das uns in diesen Tagen ja beschäftigt. Das Kind in der Krippe, das Zeichen der Liebe Gottes, deswegen Rose, eine Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Schaut, das ist mein König. Er ist einst wie David dazu angehalten, das Weiden unter den Menschen zu lernen, also das Hirtensein, das Hirtesein zu erlernen. Christus lernte Gehorsam unter den Menschen, um einmal König zu sein, nicht nur für Israel, für die auch, aber bis an die fernsten Inseln. Er wird herrlich sein, soweit die Welt ist. Und der Friede Gottes bewahre uns auf dem Weg, seine Zeichen und rede zu uns in seinen Bildern. Amen.